Also ich möchte zuerst ein bisschen zusammenfassend noch einmal anschauen. Wir haben jetzt ein paar Mal zu dem Thema «Die Furcht des Herrn», Ehrfurcht haben vor Gott, uns Gedanken gemacht. Und die Grundfrage, was das überhaupt ist, es ist eigentlich eine gesinnige Einstellung, eine Grundhaltung, könnte man sagen, eine Herzenshaltung von der Dankbarkeit und von der Wertschätzung. Ich glaube, das ist ein guter Begriff, etwas wertschätzen, etwas zu anerkennen, jemandem die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und ich glaube, das ist die Art, wie wir nicht nur Gott gegenüber sollen und können begegnen, sondern noch einander gegenüber können und sollen begegnen. Auch in jedem Leben liegt eine gewisse Ehrfurcht, liegt eine gewisse Heiligkeit, würde ich sogar sagen. Es ist ein Geschöpf von Gott, wo wir mit Respekt und Achtung und Wertschätzung daran hergehen. Das Gegenteil von, von Gottesfurcht haben wir gesehen, ist Menschenfurcht. Also dort, wo wir den Menschen gefallen wollen, dort, wo wir bei den Menschen gut ankommen wollen, wo wir Sachen machen oder vermeiden, für bei den Menschen gut anzukommen und dann Kompromisse machen, Gott gegenüber, das ist eigentlich das Gegenteil von der Gottesfurcht. Das ist dort, wo wir Menschen mehr fürchten, uns mehr kümmern darum, wie wir bei Menschen ankommen, als wie wir bei Gott ankommen. Und wir haben ganz viele Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, dass das entscheidend ist, wem will ich gefallen. Und Jesus hat das uns auf eine eindrückliche Art vorgelebt. Er hat gesagt, ich tue alles, was ich der Vater sehe, tue. Tue nicht auch. In allem hat er Wohlgefallen vom Vater im Himmel. Zweimal hat Gott übernatürlich zu Jesus geredet und hat ihm gesagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. An dir habe ich Wohlgefallen. Du gefällst mir. Und Jesus hat sich so verhalten, dass Gott an ihm Freude hatte, dass er Gefallen hatte. Und Jesus hat es einen hohen Preis gekostet, so zu leben, von Menschen missverstanden zu werden, von Menschen verachtet zu werden, abgelehnt zu werden, bis hin zum Tod am Kreuz. Das hat Jesus nur können gehen, diesen Weg, und hat diesen Weg nur so können dulden, weil er in dieser Gottesfurcht war, weil er gesagt hat, ich will meinem Gott gefallen. Ja, eine Mission, diesen Gott zu zeigen, wie er ist, und nicht meiner eigenen Pläne, meiner eigenen Wünsche, meiner eigenen Ideen zu verwirklichen, sondern das zu tun, was Gott will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für uns. Das ist eine Grundentscheidung, die jeder in seinem Leben treffen muss. Will ich wirklich dem Gott gefallen? Was willst du, dass am Schluss von deinem Leben mal auf deinem Grabstein steht? Das ist entscheidend. Dass du draufschreiben kannst, und er hat in allem, oder im meisten vielleicht, der Wille von Gott probiert zu leben, ist bereit gewesen, den Preis zu zahlen, ist bereit gewesen, den Weg zu gehen. Er ist nicht faule Kompromisse eingegangen, für von den Menschen Anerkennung zu haben, noch gut dazustehen. Liebe, Anerkennung und Wertschätzung von Menschen sich noch irgendwo zu holen, sondern er war bereit, den Preis zu zahlen und hat sein Leben so gelebt, dass es Gott gefällt. Ich meine, das können wir nicht hundertprozentig gelten. Da versagen wir auch immer mal wieder, und das ist auch nicht so schlimm. Aber wir dürfen immer wieder umkehren und uns von ihm die Füße waschen, den Staub vom Alltag abwaschen und uns die weißen Kleider wieder schenken. Wir haben gesehen, dass es letztendlich darum geht, sich eurer Situation angemessen zu verhalten oder eben eurer Person gegenüber sich angemessen zu verhalten. Wir haben gesehen, zum Beispiel eine Beerdigung, ist einfach gewisse Verhaltensweisen wären fehl am Platz. Und das muss man uns nicht sagen, das ist wie natürlich, man tut aus Respekt von dieser Trauerfamilie nicht irgendwie sich ungebührlich verhalten, Witze machen oder irgendwie abschätzige Sachen sagen über Verstorbung oder was auch immer. Das würde niemand von uns machen. Auch wenn wir vielleicht nicht das beste Verhältnis zu der Person oder zu dieser Familie hatten. da ist ein Respekt, da ist eine Ehrfurcht. Oder wenn ich an ein Hochzeitsfest gehe, dann weiss ich, jetzt bin ich an ein Freudenfest eingeladen. Und da ist es angemessen, eben nicht wie sich an einer Beerdigung zu verhalten, sondern da ist es eben angemessen, sich festlich zu kleiden und sich mitzufreuen an diesem Bräutigam und an dieser Brut und so weiter. Wir haben vorher die Geschichte im Eingang schon gelesen vom brennenden Dornbusch, wie der Mose in Ehrfurcht vor dem Gott gekommen ist und er ihm gesagt hat, jetzt ist ein heiliger Ort hier, es ist ein heiliger Moment, wo ich mit dir etwas ganz Wichtiges besprechen will, wo ich dir einen ganz entscheidenden, wichtigen, heilsgeschichtlich wichtigen Auftrag gebe und wo ich dich als mein Werkzeug brauche. Darum war das heilig. Der Ort war nicht heilig, weil das irgendwie ein Tropfen Weihwasser ist drauf gefallen, oder ich weiß auch nicht was. Sondern ein Ort war darum heilig, weil es eine Begegnung mit Gott war. Das hat der Ort heilig gemacht. Sonst gibt es keine heiligen Orte, gell? Nur nicht, dass wir da irgendwo in ein falsches Denken abdriften. Bei der Einweihung vom Tempo, wo der Salomo den Tempo eingeweiht hat, da lesen wir, als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Herrlichkeit von Gott und Ehrfurcht vor Gott, das hat einen ganz starken Zusammenhang, habt ihr das auch schon gemerkt? Da, wo ich Gottes Gegenwart spüre, wenn ich merke, jetzt ist Gott da, dann erfüllt mich das ganz automatisch fast mit einer tiefen Ehrfurcht. Habt ihr das auch schon erlebt? Und dann kannst du plötzlich gewisse Sachen nicht mehr einfach machen. Du kannst nicht einfach in der Traktandenliste oder in der Programmliste den nächsten Punkt abhaken, wenn du merkst, jetzt ist Gott da mit seiner Gegenwart. Dann heisst es innehalten. Die Priester haben nicht mehr können weiterfahren. Wir haben vorher das Lied gesungen, «When the music fades». Wenn die Musik aufhört. Wenn das, was wir machen, aufhört. Und jetzt geht es nur noch um ihn. Jetzt geht es nur noch darum, hey, Gott ist gegenwärtig. Jetzt können wir nicht einfach weiterfahren mit unserem Programm. Jetzt müssen wir innehalten. Gemeinschaft mit ihm suchen, das Herz von ihm suchen, spüren, was sein Herz bewegt. Das heisst auch, dass wir manchmal einfach still sind vor ihm. Das hat mich sehr berührt und bewegt, wenn ich John Alley seine Bücher lese. Das ist ein Mann, den wir auch vor 2 oder 3 Jahren hier an einer Konferenz eingeladen haben mit einer apostolischen Begabung. Und wenn er sagt, sie haben Gebetstreffen in ihrer Gemeinde, da kommen sie zusammen und manchmal sind sie einfach eine halbe Stunde nur still vor Gott. Da betet niemand. Einfach ein Sein vor ihm. Nicht, weil sie nicht wissen, was beten. Nicht, weil sie nicht Gebetsanliegen hätten, die man jetzt ausbreiten könnte, sondern weil sie einfach merken, wir wollen spüren, was ist auf Gottes Herz. Und als sie so in einer Krise waren, haben sie eine ganze Woche lang, jeden Tag sind sie zusammengekommen und niemand hat betet. Niemand hat das Wort gesagt. Weil sie einfach gespürt haben, wir haben gar nichts zu sagen. Es geht jetzt um Gott und nicht um uns oder um unsere Anliegen oder unsere Wünsche. Und nachher, nach einer Woche hat Gott das erste Mal so wie angefangen mit einem einzigen Wort, das er aufs Herz gelegt hat. Das Warten auf den Herrn. Das ist etwas, was uns unserer Fast-Food- und Sofort-Kultur ist, glaube ich, auch weitgehend abhanden ist gekommen, die Fähigkeit, auf Gott zu warten. Das auszuhalten. 10 Tage lang haben die Jünger von Jesus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, in diesem Obergemach gewartet. Tag für Tag für Tag für Tag. Und es ist nichts passiert. Bis an dem Pfingstfest, an dem Pfingstmorgen, der Heilige Geist ist gekommen. Was heisst, es waren 120 Leute dort versammelt gewesen. Ich weiss nicht, wie viele das dort angefangen haben. Vielleicht waren es 500 gewesen. Steht nicht. Aber ich habe den Verdacht, dass nicht alle, die anfangen warten, nach dem ersten Tag, am letzten Tag immer noch dort waren. Jesus hat ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet, bis die Verheißung aus dem Himmel, die ich euch werde geben, auf euch kommen wird. Und vorher macht ihr gar nichts. Aber nachher, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das hat er ihnen gesagt und das haben sie gemacht. Sie haben einfach gewartet. Hast du schon mal 10 Tage lang einfach gewartet? Warten auf den Herr in einer leidenschaftlichen, beharrliche Art. Das ist das, was der Begriff Geduld meint. Leidenschaftlich, beharrlich, in einer Erwartungshaltung. Nicht einfach da hocken und denken, ja, wenn kommt der jetzt. Das ist nicht das, versteht ihr? Sondern es heisst, in Erwartung, da kommt etwas und ich mache mich parat. Ich tue mich heiligen, für das, dass ich das empfange, was da ist. Wir haben im Buch Jona gesehen, dass der Prophet Jona, der eigentlich ein Wort hatte, einen Auftrag hatte, zu den Bewohnern von Ninive zu gehen und ihnen Umkehr zu predigen, weil sonst Gott sein Gericht angekündigt hat, wie der Jona vor diesem Auftrag davongelaufen ist und wie der Sturm ist gekommen. Und wie er einfach schläft in diesem Schiff. Und der Sturm ist da und die Leute schreien zu Gott, schreien zu ihren Göttern. Sie waren ja nicht in dem Sinn gläubig oder jüdischer Abstammung. Sie haben den Gott von der Bibel nicht kennt. Und der Jona schläft. Und sie gehen noch wecken und sagen, hey, wir gehen Hunger. Schrei zu deinem Gott. Und dann sagt er nachher, ja, ich bin schuld. Wegen mir ist der Sturm und die Seeleute, die erklüpfen, da kommt eine tiefe Ehrfurcht über sie. Und sie erklüpfen auch über die Ehrfurchtslosigkeit von Jona, dass er, der so einen Auftrag hat, so einen Gesandten von dem Gott ist, es wagt, dem Gott einfach davon zu laufen. Und in dem Moment, und sie haben übrigens so zögert der Jona, wo er gesagt hat, geht mir ins Meer, dann wird der Sturm aufhören. Sie haben zögert und gesagt, wir wollen uns nicht schuldig machen. Sie hatten Ehrfurcht vor dem Leben von Jona und sie hatten Ehrfurcht vor seinem Gott. Aber in dem Moment, wo sie ihn ins Wasser gefallen, hat der Sturm aufgehört. Und die sind so erklüpft, die sind so zutiefst betroffen gewesen. Da ist eine tiefe Ehrfurcht über sie gekommen. Es heisst dort, und sie haben sich entschieden, dem Gott vom Himmel, wo Himmel und Erde geschaffen hat, die Erde zu geben und ihm nachzufolgen. Das hat eine tiefe Umkehr, eine tiefe Buße in ihren Herzen ausgelöst. Und wo nachher, das haben wir schon gesehen, ja, und wo nachher der Jona, nachdem dass er durch den Fisch gerettet ist worden, nach Ninive gegangen ist und die Botschaft verkündigt hat, haben die Leute von Ninive Buße da. Da ist eine tiefe Ehrfurcht über sich, da ist ein Erklüpfen über sich. Oh Mann, der Gott, der zerstört uns, der ist nicht zufrieden, wie wir leben. Wir müssen umkehren. Die Botschaft ist bis zum König gekommen. Der König hat das Gebot erlassen, es wird nicht gegessen, es wird nicht getrunken, es wird gefastet. Und wir tun uns in Sack und Asche hüllen, das war das Zeichen der Buße. Und wir bitten den Gott um Vergebung und wir wollen von unseren verkehrten Wegen umkehren. Das war nicht nur ein Lippenbekenntnis. Da ist eine tiefe Ehrfurcht über sich, aus der Klüpfen und sie haben von ihren bösen Taten gelassen. Und Gott hat es gesehen und hat sich erbarmt und hat das Gericht von dieser Stadt weggewendet. Und ich glaube, die Geschichte von Jona ist eine ganz wichtige Geschichte auch für unsere Zeit. Ich glaube, Gott möchte in seinem Volk ganz neu die Ehrfurcht ihm gegenüber wiederherstellen. Ich glaube ich, ist etwas, das unser Gewissen abhanden gekommen ist. Und wo wichtig ist, dass wir das wieder entdecken. Und es ist ganz ein wichtiges evangelistisches Momentum, würde ich sagen. Es ist eben nicht ein Instrument, man kann das nicht verfügen. Gell? Es ist ein wichtiges evangelistisches Momentum, wenn Gottes Gegenwart da ist, wenn die Ehrfurcht da ist, Menschen kehren um. Ganze Städte kehren um. Ganze Nationen können umkehren, wenn die Ehrfurcht über sie kommt. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde müssen lernen, was das ist. Ja, mal, als ich so gebetet habe und gehört habe, wie der Eindruck hatte, wie eine Vision hatte, wo ich das Gefühl hatte, Gott kommt und mit einer Heimsuche für die Nation hier, für unsere Schweiz. Er will dem Volk nochmal begegnen. Und das, was mich am meisten schockiert hat in dieser Vision, ist nachher, dass ich gesehen habe, dass die Leute, ähnlich wie hier beim Jona, die haben das wie böckert. Hey, jetzt passiert irgendetwas Übernatürliches. Das hat mit Gott etwas zu tun. Und dass in den Gemeinden die Gottesfurcht, das Erleben, das Erklüpfen, die haben das wie gar nicht gecheckt. Nicht alle. Es hat viele Christen gehabt, die das schon auch gecheckt haben, und Gläubige. Aber es hat etliche gehabt, die das wie an ihnen vorbeigegangen ist. Die waren einfach mit ihrem frommen Programm so beschäftigt gewesen, die einfach weitergefahren. Und als ich das so gesehen habe in dieser Vision, ich bin erklüpft. Und habe stellvertretend auf Buss zu tun. Es kann nicht sein, dass wir Christen nicht mehr wissen, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet. So wie hier der Jona, der eigentlich der Prophet wäre, der eigentlich das Wort von Gott hat, der eigentlich die Wahrheit hat, aber selber in seinem Herz irgendwo nicht in diesem Respekt, nicht in dieser Ehrfurcht vor Gott lebt. Und alle anderen um ihn herum klopfen, aber er nicht. Das kann uns auch passieren. Ich glaube, es ist ein warnendes, prophetisches Wort für unsere Generation und für unsere Gesellschaft. Wir haben nachher noch das Beispiel aus dem Prophet Haggai angeschaut. Dort sehen wir das Volk von Gott, wie sie nachher, das ist nach der Verbannung, nach dem babylonischen Exil, nachdem dass sie aus dieser Gefangenschaft sind zurückgekommen, haben sie eigentlich den Auftrag gehabt, der Tempel, das Haus von Gott wieder aufzubauen. Das war eigentlich ihre Mission. Das war der Grund, warum sie Gott zurückgehen lassen. Sie sollen Jerusalem und sie sollen den Tempel, das Haus vom Herrn, wieder aufbauen. Und dann lesen wir, dass sie ihre eigenen Häuser aufgebaut haben und in ihren eigenen Interessen, in ihren eigenen Absichten und in ihren eigenen Vorhaben sind nachgegangen. Und das Reich von Gott und der Auftrag von Gott ist irgendwo so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Nicht vollständig. Das ist eben nicht das Gemeine, sondern nur so allmählich, so klein. Aber sie haben durch das sich um ihre eigenen Sachen gekümmert und haben das Reich von Gott und die Arbeit im Reich von Gott vernachlässigt. Die Folge davon war, dass ihre eigene Arbeit und ihre eigene Anstrengung nicht genügend Ertrag gebracht haben und dass sie ständig in dem Gefühl gelebt haben, es reicht nicht. Ständig in dem Gefühl von Mangel waren. Ich strenge mich an, ich gebe mir Mühe, es reicht trotzdem nicht. Und das Gemeine ist, du merkst, es reicht nicht, dann strengst du dich noch mehr an, weil dann denkst du, reicht es dir vielleicht. Und dann bist du wie in einem Teufelskreis gefangen von Leistung, von noch mehr Leisten. Und eigentlich ging es darum zu sagen, hey, du musst den Fokus verändern. Eigentlich geht es um das Reich von Gott. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach meiner Gerechtigkeit und nach meinem Reich. Und dann wird euch das andere alles, was ihr euch so darum kümmert, wird euch zufallen. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir ganz neu dürfen und müssen lernen. Das Geld war knapp gewesen, und was man unternommen hat, ist nicht gelungen. So ist es dort beschrieben im Haggai 1. Und wie Gott nachher darauf reagiert, er sendet den Prophet, eben der Haggai, zu den Leitern, zum Zerubabel, das war der weltlich-königliche Leiter, und zum Jeschua, das war der oberste Priester, also der geistliche Leiter. Und die zwei, sie erklüpft, heisst es da, wo sie das gehört haben, das Wort. Wieder ein vor Gott erklüpfen. Die Ehrfurcht kommt über so einen Mann. Wir haben etwas nicht gemacht, was Gott uns eigentlich aufgetragen hat. Und sie tun das Wort dem Volk weitergeben und neue Ehrfurcht kommt durch das über das ganze Volk. Und Gott weckt nachher den Geist von Zerubabel und Jeschua und den Leiter und vom ganzen Volk, lesen wir dort weiter. Und Gott gießt neu seinen Geist aus und bewirkt durch das nicht nur eine neue Ehrfurcht in den Herzen des Volkes, sondern dass sie sich jetzt wieder mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Konzentration und mit Freude der Arbeit am Reich von Gott zuwenden. Das ist ein Werk vom Heiligen Geist, nicht von deiner Anstrengung. Wenn du selber merkst, in meinem Leben ist mangelnde Gottesfurcht, dann geht es nicht darum, oh, jetzt muss ich einfach mehr zu Predigt oder mehr Bibel lesen oder mehr beten oder irgendwie so. Sondern dann ist die Reaktion, hey, wir müssen zurück zu dem Gott. Bitte schenk mir den Geist. Wir haben gelesen, über Jesus ist gestanden, er ist in diesem Geist vor Wahrheit gekommen, in diesem Geist vor Sanftmut gekommen, in diesem Geist vor Demut gekommen und in diesem Geist des in der Furcht des Herrn. Das ist auch eine Frucht, eine Auswirkung vom Heiligen Geist, die Furcht des Herrn. Der Segen, den uns Gottes Furcht bringt, wir haben das Ganze in der ersten Predigt, die ich darüber hatte, auch angeschaut habe, schon Teil davon. Psalm 25, Vers 12 bis 14 lesen wir, wer ist es, wo der Herr fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Dort, wo Gottes Furcht ist, werden wir Wegweisung von Gott erfahren. In unseren Entscheidungen, in unseren Fragen, die wir bewegen. Wenn wir in der Ehrfurcht ihm gegenüber sind, das ist eine Verheißung, die uns Gottes Wort hier gibt, wird Gott uns den Weg weisen. Der wird im Guten wohnen und seine Kinder werden das Land besitzen. Das ist eine Verheißung. Wenn du in dieser Furcht vor Gott bist, wirst du im Guten wohnen und deine Kinder werden das Land besitzen. Das heisst, es werden ein Erbe antreten. Sie werden etwas verwalten können. Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten und seinen Bund lässt er sie wissen. Das ist ganz etwas wichtig. Also in dieser Ehrfurcht zu sein, das heisst, Gott gibt denen Anteil an seinem Rat. Schon gemerkt, dass Gott Absichten hat. Gott hat Pläne. Gott hat Ideen, wenn er die Welt anschaut. Und was Gottes Pläne, was Gottes Absichten sind, was seine Strategie ist, wenn du das herausfinden musst, musst du nicht Tagesschau schauen. Dann musst du nicht Zeitung lesen. Dort steht es nämlich nicht und dort hörst du es auch nicht. Dort findest du nur menschliche Weisheit und menschlichen Rat. Wenn du wissen willst, wie Gott das Ganze sieht, dann braucht es göttliche Weisheit, braucht es göttlichen Rat. Und er sagt, er verheißt, dass wenn wir ihn fürchten, wenn wir in der Ehrfurcht vor ihm sind, wird er uns Anteil geben an seinem Rat. Wieso hätte ein Josef können wissen, dass jetzt die 7 fette Jahre und 7 dürre Jahre in Ägypten kommen? Ja, weil es so ein Gescheiden war, weil es irgendwo im App 14 Jahres Wetterprognose hatte, wo gestanden ist, jetzt ist der 7 Jahre echt fett und dann gibt es die 7 Jahre echt dürr. Ja, so lange hat er keine Wetterprognose. Nein, weil er das von Gott gehört hat, weil er den Rat von Gott gehört hat. Warum hat er gewusst, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen muss? Wie man das jetzt managen muss, dass das Volk nicht verhungert? Weil ihm Gott die Weisheit, weil ihm Gott den Rat hat gegeben. Versteht ihr? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo unsere Politiker und unsere Regierenden nicht mehr wissen, wie sie mit diesen Problemen umgehen sollen, die jetzt da sind. Und da braucht es nicht die Wissenschaft, die irgendetwas entdeckt und irgendein Modell entwirft und wo irgendeine Spekulation. Es braucht auch keine Wahrsager, sondern es braucht Männer und Frauen nach dem Herz von Gott. Männer und Frauen, die den Gott fürchten, die in Ehrfurcht vor ihm leben, die er braucht für das Weisheit, dass der Rat von Gott zu diesen Entscheidungsträger kommt. Und für das können wir auch beten und für das braucht er dich. Kennen Sie den Niklaus von der Flüe? Schon mal gehört von dem? Der hat letztes Jahr auch ein Jubiläum gehabt, darum ist es vielleicht ein bisschen bekannt. Das war ein Mann, der gespürt hat, was auf Gottes Herz ist, was der Rat von Gott ist über unserem Schweizerland. Vor, ist es was, jetzt 500 oder 600 Jahre? Ich glaube 600. Das war vor der Reformation. Und da ist hergegangen auf Bern, oder wo war es? Wo haben sie denn die Ratsversammlung gehabt? Ich bin jetzt nicht mehr so ein. Und wo sie die Ratsversammlung, da wäre fast ein Bruderkrieg, ein Bürgerkrieg in der Schweiz ausgebrochen. Es waren grosse Probleme, grosse Armut, grosse Herausforderungen. Und er ist hergegangen zu den Regierenden und hat ihnen den Rat vom Herr gebracht, von Gott gebracht. Und die haben gehört und haben das umgesetzt. Und die Schweiz ist vor einer grossen Katastrophe, vor einer grossen, von einem Bürgerkrieg verschont geblieben. Rat von Gott. Die Furcht vor dem Herrn, die Ehrfurcht vor dem Herrn, die schenkt uns eine Vertrautheit mit Gott. Wir haben gesehen, das ist eigentlich wie das Gegenteil, wenn wir Angst haben vor Gott, dann schrecken wir wie vor ihm zurück. Das Volk Israel, das dort im Sinai war, vor dem Berg, wo Gott dem ganzen Volk wollte begegnen. Und nachher hat das da donnert und geraucht. Und nachher haben die Angst bekommen, sie wie zurückgeschreckt. Und der Mose hat gesagt: Nein, jetzt müsst ihr nicht Angst haben. Wir können jetzt zu dem Gott gehen. Und die haben gesagt: Nein, geh da, wir haben Angst. Und der Mose ist nachher selber gegangen, weil er nicht Angst hatte, aber er hatte Ehrfurcht vor dem Gott gehabt. Also, Ehrfurcht vor Gott schenkt eine Vertrautheit mit Gott und seinen Wegen. Gott gibt nicht denen Einblick, die ihn gering achten, die ihn nicht ernst nehmen, die ihn nicht fragen, sondern denen, die ihn ehren, die ihn achten, die in Ehrfurcht vor ihm sind. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun, sein Not bleibt ewiglich. Das ist etwas, was der Salomo entdeckt hat, also am Anfang der Predigt schon gesagt hat, bei der Einleitung oder vom Gottesdienst. Wenn das ein Mann war, der Salomo, der hat gewusst, wow, also wenn Gott mir nicht Weisheit gibt, für das Amt als König auszuüben, ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich bin völlig überfordert. Und das ist sie. Tiefst Herzensschrei war, schenk mir die Weisheit. Und aus dieser Ehrfurcht heraus vor Gott hat er die Weisheit erlangt. Er ist übrigens der, der die Sprüche oder einen grossen Teil der Sprüche geschrieben hat. Und dort lesen wir es ganz vielen Orten, wie er sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Dort fängt alles an. Und wenn wir noch einen weiteren Vers leben, das ist jetzt die Sprüche da, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Also die Ehrfurcht vor Gott ist eine Grundvoraussetzung, überhaupt Gott zu erkennen, wer er überhaupt ist, wie er überhaupt ist. Ohne das geht es nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und Salomo hat das nicht geschrieben, einfach als einen gescheiten Spruch, sondern weil er es selber erlebt hat. Ups. Dann sind wir jetzt auch fertig hier, wenn nicht mehr kommt. Dann sagen wir Amen. Danke dir, Jesus, dass du uns das ganz neu lehren willst. Du bist so auf eine respektvolle Art mit deinem Vater im Himmel umgegangen und hast uns das vorgelebt. Und trotzdem, und vielleicht wegen dem, auf eine ganz intime, vertraute Art. Aber immer in dieser Wertschätzung deinem Vater gegenüber, in dem Wissen, er ist der, der in Autorität ist. In dem Wissen, ich bin sein Gesandte. In dem Wissen, ich bin sein Repräsentant. So hast du gelebt. Und ich spüre, dass du dir wünschst, dass dein Volk hier auf Erden, deine Brut, dein Lieb, Jesus hier genau gleich lebt, wie du gelebt hast, Jesus. In diesem Respekt, in dieser Wertschätzung dem Gott gegenüber. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir bekennen dir, wo wir das wie verlehrt haben, was das überhaupt heisst, in Ehrfurcht vor dir zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns das einfach ganz neu zeigst. Dass du uns das neu lehrst. Und wir haben ja gehört und gelesen, es ist ohne Frucht, es ist ein Aspekt vom Heiligen Geist. Etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Darum kommen wir zu dir und sagen, erfüll uns neu mit deinem Heiligen Geist. Weck neu die Ehrfurcht vor dir in unserem Leben. Und mach es zu Menschen, die es gelehrt haben, dir zu ehren, dir zu achten und dir den Platz zu geben, der dir gebührt. Und ich bin überzeugt, dass das ein lauteres Zeugnis ist, als alles, was wir sagen können, als alles, was wir erzählen können, wo wir Leute zu Evangelisationen einladen können, wenn wir dir ehren. Wenn wir die respektieren, das redet lauter, auch zu den Menschen, die um uns herum sind, als alles, was wir sagen können. Und ich will die Ehrfurcht vor dir auch ganz neu über diesem Haus hier, über dieser Gemeinde hier auch aussprechen, sie freisetzen. Ihr sollt gesegnet sein mit neuer Ehrfurcht vor eurem Gott. Und es heisst auch, wer Ehrfurcht vor Gott hat, der meidet das Böse. Und das ist eine von diesen gewaltigen Früchten. Es ist nicht unsere Anstrengung, oh, ich darf nicht oder ich sollte nicht, oder ich habe wieder irgendwie. Sondern es ist die Furcht, es ist das Erklüpfen vor dem Gott, der dich vor dem Bösen wird bewahren. Und darum setze nicht die Ehrfurcht vor Gott ganz neu frei. Ihr sollt sie empfangen und ihr sollt gesegnet sein damit. Und ihr sollt entdecken, was das in eurem Leben konkret bedeutet. Amen.